Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Kepler-Salons, mein Name ist Brigitte Aulenbacher, ich bin die Gastgeberin des heutigen Abends und ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltungsreihe in Wahrheit, Herstellung, Nutzen und Gebrauch von Wahrheit in Wissenschaft und Alltag. Das Programm der gesamten Reihe finden Sie auf dem Informationstisch. Und zu unserer heutigen Veranstaltung in dieser Reihe Wahre Bildung oder Bildung als Ware, Erwartungen und Orientierung von Schülerinnen und Studentinnen. Auch da finden Sie einen Flyer auf dem Informationstisch. Wie Sie sehen, werden wir etwas mit Technik kämpfen. Ich hoffe, das werden wir nicht den ganzen Abend tun, aber wir schauen einfach mal. Erziehungswesen und Bildungspolitik von Kinderkrippe bis Universität sind in Bewegung. Vielfältige Fragen und Problemlagen werden öffentlich diskutiert. Die integrative Leistung der Kindergartenbetreuung, Rankings von Ländern und Schulen nach PISA, das hatten wir beim letzten Mal hier schon diskutiert, die europaweite Umstrukturierung der Hochschullandschaft. Manche Themen werden besonders prominent, zumindest in den Medien und für einige Zeit. Zu denken ist beispielsweise an die Arbeitszeitverlängerung für Lehrerinnen und Lehrer. Solche Diskussionen führen zwar durchaus dazu, dass über den jeweiligen Anlass hinaus grundlegender über Fragen und Probleme des Bildungssystems nachgedacht wird, aber oft bleibt der Anlass dann doch dominant. In unserem Podium wollen wir weniger über einzelne aktuelle Ereignisse sprechen, als vielmehr über Veränderungen im Bildungssystem, die seit einiger Zeit den Alltag von Schülerinnen und Schülern und Studentinnen und Studenten ganz grundlegend beeinflussen und ihre Erwartungen und Orientierungen neu fordern. Indem wir hier Gymnasialschülerinnen und Studentinnen zur Diskussion eingeladen haben, bewegen wir uns in einem weitgehend privilegierten System von Bildung. Dies gilt im Hinblick auf die Exklusivität von Bildung. Historisch gesehen war die höhere Bildung zunächst ein Privileg des Adels, dann ein Privileg des Bürgertums und erst ab den 70er Jahren im Zuge der Bildungsreformen wurde sie breiter geöffnet. Es gilt aber auch im Hinblick auf das gesellschaftliche Ansehen dieser Bildungsformen und auf ihre Gewichtung. Wissenschaftliches Wissen gilt als Experten- und Expertinnenwissen und gilt deshalb dem Erfahrungswissen als überlegen. Eine breite humanistische Bildung steht für Chancen einer umfassenden Persönlichkeitsentwicklung und schließlich bildete ein solcher Bildungszugang über lange Zeit, wenngleich keine Garantie, so doch aber eine gute Voraussetzung für beruflichen Aufstieg. Wahre Bildung war ein relativer Garant für eine weitreichende Teilhabe an Gesellschaft, sei es in Form von Karrieren, sei es in Form von Mitsprache. Neben und in Konkurrenz zur wahren Bildung haben wir es seit den 80er Jahren und forciert seit den 90er Jahren, gerade im Segment der höheren Bildung, aber immer auch mit Bildung als Ware zu tun. An die Seite des humanistischen Bildungsideals oder auch in Konkurrenz zu ihm ist längst die Nachfrage nach spezialisiertem, anwendungsorientierten und entsprechend zertifizierten Schul- und Hochschulabschlüssen getreten. Sind wahre Bildung und Bildung als Ware unversöhnliche Gegensätze? Wie machen sich verschiedene Bildungsansätze im Alltag von Schülerinnen und Studentinnen geltend? Auf welche Erwartungen und Orientierungen treffen Sie bei Schülerinnen und Studentinnen? Um solche Fragen soll es bei unserer Podiumsdiskussion gehen. Es treten miteinander und mit Ihnen ins Gespräch Lena Behrenberg-Gossler. Sie ist Schülerin und Schulsprecherin des Bischöflichen Gymnasiums Petrinum, das einem humanistischen Bildungsideal verpflichtet ist. Dann auf unserem Podium ist Hartwig Skala. Er ist ein ehemaliger Schüler und ehemaliger Schulsprecher, muss ich jetzt sagen, des Bundesrealgymnasiums Fadingerstraße, das stärker berufsorientiert ausbildet. Und dieser Orientierung ist Herr Skala auch gefolgt, indem er jetzt eigentlich etwas frühzeitiger als geplant in die Berufstätigkeit eingetreten ist. Dann haben wir auf dem Podium als nächstes Laura Kepplinger. Sie ist Studentin an der Johannes-Kepler-Universität, an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät gewesen, hat dort ihr Diplom gemacht und studiert allerdings noch an der privat-theologisch-katholischen Privatuniversität. Und sie hat aber an der Johannes-Kepler-Universität in verschiedenen Funktionen die Einführung der neuen Bachelor- und Masterstudiengänge begleitet. Und dann haben wir auf unserem Podium Johannes Duschel. Er ist ebenfalls Student an der Johannes-Kepler-Universität. Sein Fach ist die Informatik und er ist aktuell mit der Neustrukturierung des Studienganges konfrontiert. Ja, wir werden jetzt so vorgehen, dass wir in der ersten Runde Sie durch unsere Podiumsteilnehmerinnen mit Erwartungen, Orientierungen von Schülerinnen und Studentinnen vertraut machen. In der zweiten Runde werden die Statements nochmal miteinander auf dem Podium diskutiert und in der dritten Runde geht es dann in die Diskussion mit allen. Ja, und dann gebe ich jetzt zuerst das Wort an unsere Schülerinnen und als Erste dann an die Frau Bärenberg-Gößler.
Ja, grüß Gott. Also ich besuche, wie gesagt, seit 7 Jahren eine humanistische Schule. Das Bischöfliche Gymnasium Betrinum ist ein 8-jähriges Privatgymnasium. Und es setzt neben Wissensvermittlung verstärkt auf Allgemeinbildung. Anstatt einer frühen Trennung in schwerpunktlastige Schulzweige wird versucht, eine breite Angebotspalette zu bieten, die als fundierter Grundstock für einen weiteren Bildungsweg dienen soll. Es werden so zahlreiche natur- und geisteswissenschaftliche Fächer, aber auch Informatikunterricht angeboten. Neben Latein und Altgriechisch gibt es eine breite Auswahl an lebenden Fremdsprachen wie Italienisch, Spanisch, Französisch oder Englisch. Die einseitige Spezialisierung tritt an meiner Schule klar in den Hintergrund. Es sollen einerseits wichtige Bildungsinhalte, andererseits aber auch soziale Kompetenzen und Toleranz vermittelt werden. Dies geschieht unter anderem im Zuge freiwilliger Aktivitäten, zum Beispiel beim Sport, im Chor, beim Schultheater oder bei gemeinsamen Hausmessen. Hier wird Gemeinschaft gefördert. Ich glaube, dass an anderen Schulen die Berufsentscheidung oft relativ früh getroffen wird. Wer jetzt zum Beispiel ein Oberstufengymnasium mit Musikschwerpunkt oder eine wirtschaftsorientierte HBLA besucht, hat damit oft schon eine klare Richtung für den weiteren Berufs- oder Bildungsweg eingeschlagen. Ich glaube, dass Schulen wie meine hier einen grundlegenden Unterschied aufweisen. Im Zuge der Vorbereitung für diese Diskussion habe ich mich mit Mitschülern unterhalten und Interviews geführt. Das auf zwei Fragen konzentriert. Das ist einerseits, was machst du nach der Matura? Und andererseits, wieso besuchst du gerade ein humanistisches Gymnasium? Ja, und das spielen wir jetzt kurz ab im Zuge einer Videosequenz.
Zumindest versuchen wir das.
Ja, ich habe zuerst in der ersten Klasse habe ich mich in Betrieben umgeschaut und das hat mir eigentlich recht gefallen. Und warum ich jetzt nach der vierten noch dahergehe, ist, weil ich eigentlich viel Interesse habe. Ich interessiere mich für Politik, interessiere mich für Technik und so weiter. Und deswegen gehe ich da her.
Weil ich mich einfach mal so früh entscheide, was ich später mache.
Weil mir Allgemeinbildung wichtig ist und weil mir vielleicht auch wichtig ist, dass ich in der Schule nicht nur ausgebildet werde, sondern auch Bildung erfahre.
Also zur Zeit weiß ich noch nicht wirklich, was ich nach der Matura machen will, aber ich möchte auf jeden Fall studieren und Richtung ist ungefähr Geschichte bzw. irgendwas mit Literatur, aber festgelegt habe ich mich noch nicht.
Ja, nach der Matura darf ich mir gerne mal ein Jahr Auszeit nehmen, das heißt irgendwo herumreisen oder arbeiten oder so oder ein soziales Jahr machen, das weiß ich nicht genau. Und dann, wie gesagt, jetzt zum Studieren anfangen.
Und was willst du studieren?
Ja, dabei würde ich gerne Medizin studieren, aber ja, ich darf auch noch gerne eine andere Möglichkeit Ersatz für das suchen, falls es nicht hinhaut mit dir.
Ich möchte Sportwissenschaften studieren und vielleicht Geigen.
Also aus Erfahrung kann ich sagen, dass...
Ja, ich glaube, zuerst in der ersten Klasse habe ich mich im Betrieb umgeschaut und das hat mir eigentlich recht gefallen. Und warum ich jetzt nach der vierten noch dahergehe, ist, weil ich wirklich viel Interesse habe. Ich interessiere mich für Politik, interessiere mich für Technik und so weiter. Und deswegen...
Also aus Erfahrung kann ich sagen, dass die meisten, der Großteil der Schüler und Schülerinnen an meiner Schule nach abgeschlossener Matura seine Ausbildung mit einem Studium weiterführt. Die Berufswahl fällt aber sehr unterschiedlich aus. Also wie Sie gesehen haben, gibt es verschiedene Zukunftspläne von Medizin über Lehramt, Literatur oder auch Sport und Musik. Oder aber auch oft ein direkter Berufseinstieg. Also Schulabgänger meiner Schule entscheiden sich für die verschiedensten Sparten. Ich glaube, dass eine breite Bildungsbasis wie eine humanistische Bildung sie bietet, auf jeden Fall zahlreiche Möglichkeiten für den weiteren beruflichen Werdegang offen hält. Andererseits glaube ich aber auch, dass Allgemeinbildung und soziale Kompetenzen nicht nur im Beruf wichtig sind. Und hier würde ich gerne das Zitat anbringen, Bildung ist, was bleibt, wenn das Gelernte vergessen wurde. Und ich glaube, das passt gut in die humanistische Bildungsidee. Schüler und Schülerinnen sollen in ihrer Schulzeit nicht nur Faktenwissen erwerben, sondern ein humanistisches Gymnasium setzte sich zum Ziel, kritisch denkende und selbstständige Menschen zu erziehen, die auch fähig sind, gesellschaftliche und politische Verantwortung zu übernehmen. Meiner Meinung nach ist wahre Bildung der Schlüssel zur Demokratie, der Schlüssel zur Gleichheit und auch der Schlüssel zur gesellschaftlicher Veränderung. Und deswegen sehe ich in diesem Trend, Bildung zur Ware herabzusetzen, einen Trend, dessen negative Auswirkungen nicht zu unterschätzen sind.
Wir machen in unserer Runde auch erstmal weiter.
Ja. Als ehemaliger Schüler des BRG Fadinger Straße kann ich sagen, dass diese Schule bzw. der Schultyp eine Schule ist, die den unterschiedlichsten Begabungen der Schüler gerecht wird. In der Unterstufe lernen die Schüler alles Wissen, welches für die Oberstufe, für weiterführende Schultypen oder für die direkte Berufsausbildung das Fundament bildet. Und nach der vierten Klasse entscheiden sich eben viele Schüler, dass sie an eine HTL oder an eine HBLA wechseln, womit sie für die berufliche Zukunft schon gewisse Richtung einschlagen. Und die Mehrzahl entscheidet sich aber, dass sie weiter an der Schule bleibt und die Oberstufe abschließt, die als Basis für die Entscheidungsgrundlage und auch für die spätere Berufslaufbahn dient. Und grundsätzlich kann schon nach der Anmeldung zwischen drei Zweigen, am naturwissenschaftlichen, an Medien und am Realzweig gewählt werden. Neben dem theoretischen Wissen wird zum Beispiel im naturwissenschaftlichen Zweig auch die Anwendung des Gelehrten in Form von Praktikumseinheiten in Physik, Chemie oder Biologie ermöglicht. Und Wahlpflichtgegenstände ab der 6. Klasse als Vertiefung bereits bestehender Fächer oder als neue Gegenstände runden das Bildungsangebot ab. Und zu den angeordneten neuen Gegenständen zählen unter anderem zusätzliche Sprachen wie Italienisch, Russisch, aber auch Informatik, Philosophie und Psychologie. Und so wird unter Berücksichtigung der eigenen Interessen, ohne einer verfrühten beruflichen Festlegung, Bildung nach den persönlichen Vorstellungen vermittelt. Und ich habe da von der Schulhomepage das Leitbild aber kopiert. Ich hoffe, man kann es einigermaßen gut lesen. Und da ist eben auch der Bildungsplan gekürzt und etwas verständlicher kurz aufgelistet. Und dass es ab der 5. Klasse zum Beispiel Spanisch, Latein, Französisch gibt. Und dass man dann auch die Wahlpflichtgegenstände wählen kann, der Oberstufe. Also es ist im Grunde eine Schule, die für Schüler wirklich alles zu bieten hat. Ein Schulzweig. Und ich glaube, das ist für Schüler eine große Chance fürs berufliche Leben.
Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Ich würde gern jetzt einmal über die Orientierungen und meine Erfahrungen mit diesen Orientierungen der Studierenden an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Johannes-Kepler-Universität sprechen. An der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Johannes-Kepler-Universität Linz studieren ca. 7000 Studierende, die einen mit einem Blick nach vorn, die Augen auf das Ziel, das wäre den Abschluss möglichst schnell hinzulegen, gerichtet, andere mit einer gewissen Orientierungslosigkeit. Und es gibt und diese eine dritte Gruppe erweitert diese Orientierungslosigkeit um ein Moment, das für jene Teile der Geistes- und Sozialwissenschaften, die nicht eins zu eins in das Raster der Verwertungslogik passen, bezeichnend ist. Und zwar um ein schlechtes Gewissen oder zumindest ein Hauch von Unwohlsein, das einen auch in die Defensive gehen lässt, wenn man nach dem konkreten Zweck des Berufsbildes und damit der Verwertbarkeit des eigenen Studiums gefragt wird. Dazu ein Gespräch oder eine Spielart dieses Gespräches, das in vielen Biografien Studierender der Sozialwissenschaften auftaucht, drückt dieses Unwohlsein, nicht in die Verwertungslogik zu passen oder nicht zu meinen, in diese Verwertungslogik zu passen, ganz treffend aus, wie ich finde. Wir folgen nun den ersten Schritten einer Studentin, nennen wir sie Andrea, an der JKU. Andrea hat die Broschüren gelesen, die es zur Soziologie in Linz gibt, hat sich bei Beratungen informiert und hat grundsätzlich ein gutes Gefühl mit ihrer Entscheidung. Sie hat sich auch über andere Studienrichtungen informiert, aber keine andere in Linz hat sie so wirklich gepackt. Wirtschaftswissenschaften war ja dann bei genauerer Betrachtung zu mathematisch, just zu trocken. Sie hat nicht so eine große Affinität für Naturwissenschaften, um sich an der TN-Fakultät zu Hause zu fühlen. Und Soziologie verspricht vom Papier her ein breites Spektrum an Themen, erinnert sie an Teile ihrer Schulbildung, die sie besonders interessiert haben, die Fragen, wie etwas funktioniert, wie sich Menschen verhalten, was Gesellschaften ausmacht. Nach einer ersten Erkundung des Campus trifft sie sich mit Freundinnen und Freunden im Café Chat, einer der wenigen Orte der Universität, wo auch in der vorlesungsfreien Zeit rege Aktivität herrscht. Andrea beobachtet eine Gruppe Studierender neugierig, die zwischen Kaffeetassen und Büchern um einen Laptop sitzen und miteinander diskutieren. So stellt sich Andrea Studieren vor, genauso. Ihre Freundinnen und Freunde kommen auch gerade von der Inskription. Die eine hat sich für Wirtschaftswissenschaften inskribiert, der andere für Rechtswissenschaften. Und wofür hast du dich entschieden, fragt Lisa, für die schon länger klar war, dass sie Wirtschaftswissenschaften studieren wird. Und bei Markus ist die Entscheidung noch früher gefallen, wie Andrea weiß, denn Rechtswissenschaften ist quasi das Familiengeschäft. Andrea rührt in ihrem Kaffee herum. Für Soziologie, sagt sie, und wartet auf Reaktionen. So ist der Kommentar. Und was ist das genau? Eine legitime Frage, wie Andrea findet. Man schaut sich halt an, wie Gesellschaft funktioniert, antwortet sie darauf. Und es gibt einen Schwerpunkt mit Medien. Also Medien, vor allem neue Medien, interessieren Andrea. Sie hat eine Fachbereichsarbeit über Facebook geschrieben und neue Medien findet sie generell interessant. Aber was heißt das konkret, fragt Lisa nach. Was kannst du damit später machen? Später, natürlich hat Andrea darüber nachgedacht und sich pflichtbewusst bei der Studienvertretung informiert. Diese war in ihrer Antwort durchaus zuversichtlich, wenn auch etwas vage. Ein fertiges Berufssinn im engeren Sinne gäbe es nicht, aber mit den analytischen Fähigkeiten, dem Umgang mit empirischen Methoden und Auswertungsprogrammen und den thematischen Vertiefungen stünden eigentlich viele Möglichkeiten offen. Also nicht so wirklich, kommentiert Markus, als Andrea diese Information weitergibt. Sie zuckt mit den Schultern ein bisschen hilflos. Ich finde, man muss sich da noch nicht so festlegen, sagt sie und trinkt ihren Kaffee. Meint dieser. Findest du das wirklich so klug, gerade jetzt in dieser wirtschaftlichen Lage, also gar nichts in der Hand zu haben? Bis vor kurzem fand Andrea eigentlich schon, dass sie was in der Hand hätte. Trotzdem lässt sie sich noch überreden, Wirtschaftswissenschaften zusätzlich zu inskribieren, um auf der sicheren Seite zu sein.
Jo, hallo nochmal. Mein Name ist Johannes Tuschl und ich bin Masterstudent der Informatik an der Johannes-Kepler-Universität. Die Studienrichtung Informatik hat an und für sich in den letzten 10 Jahren sehr turbulente Zeit hinter sich. Sie wurde im Zuge des Bologna-Prozesses schon sehr bald von einem Diplomstudium auf ein Bachelor-Masterstudium umgestellt. Und der daraufhin 2001 in Kraft getretene neue Studienplan hat aber zunächst nicht wirklich viel Neues oder Veränderungen gebracht und so war das erste Bachelor-Masterstudium der Informatik eigentlich nichts anderes als wie der erste und zweite Abschnitt des Diplomstudiums. Das heißt, erster Abschnitt Bachelor, zweiter Abschnitt Masterstudium. Informatik ist ein Ingenieurstudium, das in Linz sehr praktisch orientiert ist. Wirft man einen Blick auf die Beschreibung der Studienrichtung, so liest man sofort, dass die Vermittlung von Fähigkeiten zur Entwicklung praktisch einsetzbarer Anwendungen im Vordergrund steht. Für allgemeinbildende Fächer bleibt so wenig Zeit. In den bisherigen Studienplänen war nur ein Block zu finden, welcher Lehrveranstaltungen wie Ethik, Fachenglisch, Präsentation und Arbeitstechnik und Projektorganisation unter dem Titel Persönlichkeitsbildung zusammengefasst hat. Der Stellenwert von allgemeinbildenden Fächern lässt sich sehr schön am Beispiel Ethik zeigen. Also wir haben da jetzt einen Ausschnitt aus dem Bachelorstudienplan, der im Jahr 2000 in Kraft getreten ist. Die Tabelle umfasst normalerweise alle Pflichtgegenstände, da sind ausgeblendet, rein aus Gründen der Übersichtlichkeit. Wir haben in der ersten Spalte den Namen der Lehrveranstaltung und dann in den folgenden Spalten, wie die Lehrveranstaltung umgesetzt ist. Das heißt, wir haben VO für Vorlesung, die klassische Vorlesung, UE für Übung. In Informatik ist es so, dass die Theorie aus der Vorlesung in praktischen Übungen vertieft wird, PR für Praktikum und KV für kombinierte Veranstaltung. Das heißt, in Informatikstunden ist es meistens Vorlesung und Übung innerhalb von einer Lehrveranstaltung. Das E ist jetzt nicht relevant für uns, heißt in dem Fall nur, dass diese Lehrveranstaltung Teil der Studieneingangsphase ist, die jetzt kurz sehr heiß diskutiert wird in den Medien. Beispiel Mathematik, Analysis, kann man sehen, dass das aufgebaut ist aus Vorlesung und Übung, das heißt drei Einheiten Vorlesung und zwei Einheiten Übung. Das bedeutet so viel, wenn man in Mathematik inskribiert, dann werde ich in dem Semester in der Woche drei Einheiten Vorlesung Mathematik haben und zwei Einheiten Übung Mathematik. Im Vergleich dazu, weiter unten, finden wir den Block Persönlichkeitsbildung, wo Ethik in Naturwissenschaft und Technik zu finden ist. Das ist da aufgeführt als kombinierte Veranstaltung. Aus dem Grund, weil es keine Vorlesung ist, sondern die Studierenden aufgefordert werden, aktiv zu diskutieren. Man sieht, dass das nur mit zwei Einheiten da vertreten ist. Das heißt, wenn ich Ethik im Semester absolviere, dann habe ich jede Woche nur zwei Einheiten Ethik. Das heißt im Endeffekt eineinhalb Stunden. Man muss sagen, dass Ethik das einzige Pflichtfach im Studienplan, im Studium für Informatik ist, das die Studierenden auffordert, sich wirklich mit ihrem Studium und in späterer Folge auch mit ihrer Arbeit bzw. der Forschung kritisch auseinanderzusetzen. Und es ist auch das einzige Fach, wo Wissenschaft und die Auswirkungen von Wissenschaft konkret thematisiert wird. Es ist zwar klar, dass das in anderen Lehrveranstaltungen anhand praktischer, konkreter Beispiele auch thematisiert werden kann. Tatsächlich ist es aber nicht so. Es bleibt einfach zu wenig Zeit, beziehungsweise besteht kein Diskussionsraum. Im Zuge der Umstellung auf den neuen Bachelorstudienplan, der 2007 in Kraft getreten ist, hat sich die Situation, das heißt der Mangel an allgemeinbildenden Fächern, nicht sonderlich verbessert, sondern eher verschärft. Die Tabelle schaut in etwa gleich aus. Wir haben jetzt nur die ECTS da, das ist im Prinzip nichts anderes als wie die Credits, das heißt der Maß, ein international gültiges Maß, wie aufwendig oder wie groß der Umfang einer Lehrveranstaltung ist, nicht wichtig in dem Fall jetzt. Aber wir haben jetzt Ethik, finden wir auch wieder im unteren Bereich, nur ist die Lehrveranstaltung umbenannt worden in Ethik und Gender Studies. Das heißt, Ethik muss jetzt dann nur den Bereich der Gender Studies abdecken, das aber bei gleicher Semesterstundenzahl, zwar wie man das sehen kann. Das heißt, die Gender Studies haben es nicht wirklich geschafft, dass sie eigene Lehrveranstaltungen werden, sondern sind jetzt der Anhängsel der Ethik geworden. Und in dem Bachelorstudienplan, der 120 Semesterstunden umfasst, bleibt für Ethik und Gender Studies im Endeffekt bleiben nur zwei Stunden übrig. Über den Stellenwert von Gender Studies im neuen Informatikstudium, glaube ich, kann man gesondert nochmal extra diskutieren. anhand der einzelnen Studienpläne, also Diplom, erster Bachelor, Master, zweiter Bachelor, Master, kann man auch nur den Trend der Spezialisierung erkennen. Das heißt, wahrscheinlich auf Druck der Wirtschaft und durch Konkurrenz mit den Fachhochschulen wird das Sammeln von Qualifikationen immer wichtiger. Man braucht vorzeigbare Zertifikate. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und das Reflektieren des eigenen Handels bzw. der eigenen Rolle hat da keinen Platz, also wirkt nicht wirklich viel. Es ist auch nicht wirklich praktisch einsetzbar und damit im Studium dann wirklich verwertbar oder besser im späteren beruflichen Leben. Bei der Betrachtung dieses Entwicklungsprozesses stellt sich natürlich die Frage, welche Auswirkungen das auf die Persönlichkeit der einzelnen Menschen und im Allgemeinen auch auf die Gesellschaft hat. Und meiner Meinung nach führt es dazu, dass immer mehr und mehr der Mensch auf das Individuum als Einzelperson reduziert wird, der im Verdrängungswettbewerb, also in einem Bildungsverdrängungswettbewerb mit anderen um die besten Noten, Praktika, Jobs und Berufe kämpfen muss. Das Streben nach der Verbesserung der eigenen Position ist da das Wichtigste, also steht im Vordergrund. Und Bildung droht in dem Prozess auf Ausbildung reduziert zu werden, wodurch es einfach nur mehr darum geht, möglichst viel und schnell Qualifikationen und Zertifikate zu sammeln. Von Bildung als Prozess der Befreiung, Ermächtigung oder Emanzipation kann man in dem Fall meiner Meinung nach überhaupt nicht sprechen.
Ja, mit dieser ersten Runde wollten wir Sie zunächst mal in die verschiedenen Bereiche einführen, einen Einblick geben. In der zweiten Runde nehmen wir jetzt eine Zuspitzung vor, die uns für die Diskussion der Schülerinnen und Studentinnen untereinander und darüber hinaus wichtig erscheint, nämlich eine Zuspitzung auf die Frage, inwiefern, wann und in welcher Weise wahre Bildung und Bildung als Ware in Widerspruch zueinander geraten. Wir haben gehört, dass im Petrinum Wert auf eine humanistische Bildung gelegt wird, und zwar im Hinblick auf die spätere Mitwirkung an der Gesellschaft, sei es im Beruf, sei es aber auch darüber hinaus in Bezug auf Mitbestimmung. Das Pfadinger Gymnasium bietet eine stärkere Spezialisierung, verzichtet allerdings dabei nicht auf den Anspruch auf breite Allgemeinbildung. In den Sozialwissenschaften entsteht Rechtfertigungsdruck, weil es an Zielgerichtetheit oder Verwertbarkeit der Qualifikation zu mangeln scheint. Und beides ist in der Informatik ganz deutlich gegeben. Dort stellt sich allerdings die Frage, wie die künftige Generation von Informatikerinnen auf ihre gesellschaftliche Verantwortung vorbereitet wird. Wir haben jetzt in der zweiten Runde nochmal vorgesehen, dass sich Schülerinnen und Studentinnen aufeinander beziehen, und dann würden wir das Ganze gerne für die allgemeine Diskussion öffnen. Und wir beginnen dann wieder mit der Frau Bärenberg-Gosler als erstes.
Ich wollte mich auf den Herrn Duschel beziehen. Anfangs einmal. Also ich muss sagen, mir macht das Beispiel von der Kürzung der Ethikstunden im Informatikunterricht nachdenklich. Die Fragen, die ich mir stelle, sind, ob in unseren Zeiten des rasanten technologischen Fortschritts nicht gerade diese Stunden wie Ethik wichtig sind und ob auch nicht die Fähigkeit, unser Handeln moralisch zu reflektieren, vor allem in Technologie und Forschung, unabdingbar ist. Wohin entwickelt sich eine Gesellschaft, in der Medizin, Technologie und Gentechnik abseits jeglicher ethischer Werte agieren? Ich glaube, dass Spezialisierung und Know-how durchaus wichtig sind und auch weiterhin Hauptbestandteile eines jeden Studiums sein und bleiben sollen. Meiner Meinung nach ist es aber bedenklich, um nicht zu sagen unverantwortlich, wenn man nur aus reinem Zeitdruck auf die Vermittlung humaner Werte in Studienrichtungen wie Informatik verzichtet. Ich glaube, dass Forschung, Wissenschaft, Technik und auch Bildung letztendlich dazu dienen sollten, unsere Lebensqualität zu verbessern. Zu schnell kann dies meiner Meinung nach aber aufgrund kurzsichtiger ökonomischer Interessen und mangels kritischer Reflexion aus dem Blickfeld geraten. Ich denke, auch hier kann und soll Bildung mit Wissens-, aber auch Wertevermittlung gegensteuern, um Fehlentwicklungen zu vermeiden. Dann möchte ich mich noch kurz auf Frau Keplinger beziehen. Ich glaube, Ihre Geschichte von Andrea und dem Studium der Sozialwissenschaften illustriert gut die bedenkliche Tendenz, meiner Meinung nach bedenkliche Tendenz zu einer zeit- und kostensparenden, möglichst effizienten Bildung, die einen möglichst hohen Spezialisierungsgrad aufweist. Wer eine breitere Studienrichtung einschlägt, bekommt schnell einmal, was macht man dann damit zu hören. Letztendlich sind aber gerade diese Berufszweige wichtig. Ich denke, dass unsere Gesellschaft gerade solche Generalisten braucht, um bei den unzähligen Fach- und Studienrichtungen und den Millionen rasant fortschreitender Entwicklungen den Überblick zu behalten. Ein Rückgang allgemeiner Studien- und Berufsfelder würde langfristig zum Verlust der Fähigkeit führen, Entwicklungsprozesse in einem weiteren Kontext zu sehen und auch miteinander zu vernetzen.
Ja, um auf Herrn Duschels Einleitung Mangel an allgemein bildenden Fächern oder fehlenden Wochenstunden zu Inhalten wie Ethik oder Gender Studies zu reflektieren. Wenn ich genau diese Wissensvermittlung für einen speziellen Fachbereich auswähle, so hindert mich doch niemand daran, mich selbstständig zu diesen und oder für den angestrebten Beruf relevanten Themen weiterzubilden. Genau dieses Streben nach Bildung könnte in so problematischen Bereichen wie der Erfassung von biometrischen Daten, der lückenlosen Dokumentation besuchter Websites und anderen ein Umdenken zugunsten freier Bildung und persönlicher Freiheit ermöglichen. Der im Eingangsstatement von Frau Bärenberg-Gosler formulierte Schlusssatz »Wahre Bildung ist der Schlüssel zur Demokratie« hat in mir eine beunruhigende Frage aufgeworfen. Ist das, was die Schule als Bildung vorselektiert, wahre Bildung? Gibt es somit auch unwahre Bildung? Oder ist das bereits eine Manipulation in Richtung Nützlichkeitsdenken der Herrschenden, die vorgeben, was Bildung ist, was gesellschaftliche Werte sind und wie Bildung auszusehen hat?
Ja, ich habe eigentlich nur zwei Kommentare an den ersten an Frau Bärenberg-Gosler zu der Frage der Spezialisierung, die Sie aufgeworfen haben, jetzt in Ihrem Statement. Und die Verknüpfung von Spezialisierung innerhalb einer Schulbildung gleich an berufliche Weiterentwicklung. Das heißt, Spezialisierung, die eine Funktion erfüllt, zum Beispiel der Auslotung von Potenzialen, wie es kann durchaus sein in einem musischen Zweig oder in einer Musikspezialisierung, dass jemand zwar sehr motiviert und engagiert ein Instrument spielt, aber das nicht unbedingt zum Beruf machen möchte. Ob diese Verknüpfung zwischen Spezialisierung in allgemein höherbildenden Schulen und dann also gleichbedeutend ist mit der späteren Berufswahl oder ob das nicht nur eine Abbildung von einer Interessenslage ist, die also von Sachen, die mich halt momentan interessieren. Und das Zweite war von Herrn Duschl, die Schilderung des Studienplans Informatik war für mich insofern spannend, als ich diesen Prozess eben nur von der sozialwissenschaftlichen Fakultät kenne. Und also die Marginalisierung und das an den Rand drängen von Fächern, die im breitesten Sinne einen gesellschaftspolitischen Anspruch haben, also hierzu zähle ich jetzt einmal Ethik und Gender Studies, ist ein Prozess, wo ich mich frage, ob nicht sogar in diesem System der Verwertungslogik, also man muss möglichst effizient sein, es muss möglichst rational und verwertbar sein, also diese Fächer auch nicht grundsätzlich verkannt werden, ob es nicht selbst in diesem Schema der Verwertungslogik Sinn machen könnte, über das eigene Handeln zu reflektieren, und zwar nicht nur den Raum zu geben, darüber zu reflektieren, sondern einfach einmal in einem breiteren Kontext auch darüber nachdenken zu müssen, was man hier eigentlich tut.
Ich möchte da noch einen kurzen Kommentar eher allgemein gehalten abgeben und ein paar Sachen ausstreichen, die mir besonders wichtig sind. Meiner Meinung nach darf das Studium per se nicht rein kompetenz- und verwertungsorientiert aufgebaut sein, sondern es muss einen allgemeinen Bildungsanspruch genauso stellen, weil es Aufgabe der Wissenschaft ist, abseits von kompetenzorientiertem Wissen die Gabe oder aufzufordern nach kritischer Reflexion des eigenen Handels bzw. der eigenen Position in der Gesellschaft. Mit dem Beispiel von der Fadinger Schule und vom Trinum haben wir zwei Ansätze, die einen breiten Bildungsanspruch stellen, wobei die Fadinger Schule den Spagat versucht, eben Kompetenzen mit einem breiten Bildungs- bzw. breiten allgemeinen Bildungsanspruch zu vereinbaren. Das heißt, wir wissen, dass die Vermittlung von fachlichen, praxisorientierten Qualifikationen nicht zwangsläufig dazu führen muss, dass man Bildung auf Verwertbarkeit reduziert. Da könnt ihr eigentlich die Studienrichtung Informatik ein bisschen was abschauen. Es ist nämlich nicht möglich, meiner Meinung nach, dass man die Verantwortung allgemeiner Bildung auf den voruniversitären Bereich abschiebt. Dass man jetzt sagt, naja, die Studierenden müssen das eh schon in der oder der Schule in ihrer vorangegangenen Ausbildung gemacht haben. Es ist ja auch nicht so, dass die Uni jetzt zum Beispiel bei Informatik schon Wissen voraussetzt, technisches Wissen, ob es jetzt Programmieren oder was auch immer. Genauso kann es aus demselben Grund kann es auch nicht fordern, dass das ein gewisser gemeinsamer Stand an Allgemeinbildung oder Anspruch kann es nicht stören. Und Bildung ist für mich die Grundlage überhaupt für demokratisches Handeln. Es befreit und emanzipiert. Und es ist Voraussetzung für das kritische Infragestellen der eigenen Meinung und der eigenen Position in der Gesellschaft. Das macht man nicht nur einmal, sondern das muss man einfach permanent machen. Und wenn es eben so ist, dass man dazu aufgefordert werden muss, permanent.
Ja, vielen Dank jetzt erstmal auch für diese zweite Runde. Und wir würden jetzt auch gern die Diskussion weit öffnen. Es werden zwei Mikrofone rumgereicht. Und ich habe nur die kleine Bitte, dass Sie, wenn es sich machen lässt, auch sagen, an wen Sie Fragen oder Anmerkungen am Podium richten, weil es nämlich nicht ganz einfach ist, alle unsere Mikrofone gleichzeitig eingeschaltet zu lassen. Also das ist so ein kleines bisschen Koordination, dass Sie uns dann auf dem Podium möglichst so adressieren, dass man immer ein, zwei, drei Mikrofone schalten kann, aber nicht alles eingeschaltet haben muss. Ja, eine erste Wortmeldung.
Ja, hallo. Also meine Frage geht an jeden Einzelnen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was jeder Einzelne unter wahrer Bildung oder Bildung als Ware versteht, also wo der Unterschied ist. Das Einzige, wo ich das jetzt festmachen kann nach dieser Diskussion, ist, wahre Bildung offenbar als allgemeine oder sehr breite Bildung gesehen wird und Bildung als wahre Spezialisierung oder ja, konkrete Fachausbildung. Habe ich das jetzt so richtig herausgesehen oder könnte man darüber vielleicht noch ein bisschen konkretisieren, was man unter dem Begriff wahre Bildung versteht?
Ja, da frage ich gleich. Also ich glaube, dass in Bildung als Ware sehe ich eben diesen Trend zur Spezialisierung, den Trend zu schnellem Wissen, zu möglichst effizienter Ausbildung, zu vermarktbarer Ausbildung, die dem Arbeitgeber einen größtmöglichen wirtschaftlichen Nutzen verspricht. Unter wahrer Bildung, glaube ich, steht eben, wie der Herr Duschl gesagt hat, sollte das Individuum mehr im Mittelpunkt stehen und auch Werte vermitteln, die eben nicht nur für das Berufsleben wichtig sind, die auch Reflexionen ermöglichen, auch gesellschaftspolitisch und auch gesellschaftliche Veränderungen ermöglichen.
Ja, also ich denke mal, dass wahre Bildung, vor allem eine Bildung ist, die man sich selbst aneignet im Laufe der Zeit, dass das nichts ist, was man jetzt in der Schule lernt oder auf der Universität, wo man einfach dann einen Zettel in der Hand hat, eine Ausbildung hat und dann einen Beruf ausübt, sondern was wirklich was ist, das sich über Jahre hin ansammelt und das man dann auch praktisch einsetzen kann.
Also ich würde jetzt wahre Bildung oder Bildung als wahre persönlich nicht am Spezialisierungsgrad festmachen. Auch die Sozialwissenschaften sind ein hochspezialisierter Bereich. Wenn wir mit Kolleginnen und Kollegen anderer Disziplinen diskutieren, merkt man sehr, sehr schnell, wie spezialisiert man in seinem eigenen Feld auch ist. Sondern eher daran die Fähigkeit, egal in welcher Lebenslage, das eigene Handeln kritisch zu reflektieren. Und auch gegebenenfalls die Notbremse ziehen zu können, wenn man merkt, okay, da passt irgendwas nicht. also auch einen sehr starken emanzipatorischen, selbstbestimmten Charakter und die Fähigkeit, das Handeln dann auch zu begründen.
Ja, ich meine, die Frage ist natürlich nicht so einfach, in zwei Sätze zu beantworten, aber ich schätze mal, dass das vor allem in Österreich sehr viel auch damit zu tun hat, dass bei uns Bildung sehr gerne auf Ausbildung reduziert wird, wo man eben dann sagt, man macht den und den Kurs und hat dann die Fähigkeit und die Fähigkeit und das ist im Endeffekt dann Bildung, die 10 Zertifikate, die ich im letzten Semester oder die 10 Scheine, die ich gesammelt habe. Aber es ist halt, ich meine, es ist schwierig zu sagen, aber es ist so, bei einer Ausbildung versuche ich etwas zu erlernen, das heißt, ich habe noch eine Fähigkeit. Und bei Bildung geht es eher darum, dass ich mich selbst verändere, beziehungsweise dass ich irgendwas werde, dass ich Sachen wahrnehme, dass ich eben kritisch reflektiere, meine eigene Position, mein Handeln. Das heißt, ich versuche nicht etwas zu erlernen, eine Fähigkeit, sondern ich versuche eher etwas zu werden. Und deswegen ist das ein Prozess, der nie abgeschlossen ist.
Ja, die nächste Wortmeldung.
Also ich würde das auch nicht unbedingt am Spezialisierungsgrad festmachen, weil sie werden ja froh sein, wenn sie in ein Krankenhaus gehen und von einem Spezialisten als Arzt behandelt werden und nicht von einem allgemein gebildeten Arzt. Ich würde das eher vielleicht so sehen, wenn man heute das amerikanische Bildungssystem ansieht, wo es Privatuniversitäten gibt, die werden eigentlich als privatwirtschaftlich das Unternehmen geführt, das heißt, heute ein Rektor von so einer Uni, der muss natürlich schauen, dass sich die Bildung auszahlt, die er verkauft. Also ich würde dieses als Bildung als Ware sehen und wahre Bildung eigentlich, wenn heute ich einen Bildungsauftrag gegenüber einer Gesellschaft habe. Das ist einfach nur einmal ein zusätzliches Kommentar, ich möchte einfach den Horizont ein bisschen erweitern.
Ja, weitere Statements dazu? Ich glaube, es geht gleich hier weiter. Ja.
Vielleicht muss man hier unterscheiden, also vielleicht zu meinem Hintergrund, ich unterrichte auf der Johannes Kepler Universität im Bereich Wirtschaftsinformatik, bin also in der sozialwissenschaftlichen Schiene teilweise verankert und auch in der informatischen Schiene etwas verankert. Was in diesen Diskussionen oft meiner Ansicht nach vermischt wird, ist, dass die Richtung, in der heute Ware, also Bildung als Ware immer verkauft wird, ist der Marktwert. Also was kann man für eine Ausbildung verlangen, einerseits von den Studierenden und andererseits, was ist der Abschluss auf dem Marktwert. Das ist sozusagen das Primat, das heute gilt. Was weniger oder was in den Hintergrund tritt, ist meist der volkswirtschaftliche Nutzen. Also was hat die Gesellschaft von einer Ausbildung? Und das muss man unterscheiden, meiner Ansicht nach, dass man sagt, ja, sozialwissenschaftliche Ausbildungen haben auch gesellschaftliche Nutzen. Was will man dafür an Geld in die Hand nehmen und ausgeben? Und was will man auch für technische, notwendige, natürlich auch Ausbildungen ausgeben im Sinne von, ich habe gute Techniker, die mir technische Systeme auch bereitstellen können, die unter Umständen auch handhabbare Computersysteme, mit denen man dann leichter umgehen kann und leichter Videos abspielen kann, dann auch bereitstellen. Also man muss vielleicht hier unterscheiden, für wen hat es einen Nutzen, eine Ausbildung, weil alle Ausbildungen haben Nutzen und wer soll für diese Bildung aufkommen? Ja, ist sozusagen Sinn und Zweck für Unternehmen, die Ausbildung an Universitäten durchzuführen und gesellschaftliche Themen da in den Hintergrund rücken zu lassen? Oder soll eben Universität im Sinne eben dieser Humboldtschen Idee eine möglichst breite Disziplinenvielfalt auch haben und eine gegenseitige Befruchtung ermöglichen? Also das ist sozusagen vielleicht noch ein Input für die Diskussion.
Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Statements? Ja.
Ja, hallo. Ich möchte meine persönliche Meinung geben zu meiner Ausbildung. Ich habe nämlich die HTL-Lehrerin gemacht, auch für Informatik. Und da muss ich auch sagen, zum einen, die ist wirklich sehr, sehr stark darauf aus, dass man auch wirklich Projekte macht, wo ich total viel drinnen war und auch Lehrer direkt aus der Wirtschaft rausgekriegt. Und wir haben viele Lehrer gehabt, die sind haben 10 Jahre vorher in der FÖS gearbeitet und haben da schon relativ zum Beispiel für betriebliche Organisation wirklich wirtschaftsnahes Wissen gehabt. Das ist insofern natürlich schon sehr interessant, aber es ist sehr natürlich in diese Richtung gegangen, dass man wirklich einen Value liefert für den Markt. Und jetzt so, ich muss schon sagen, jetzt nachher, nach der Ausbildung jetzt, ja, mir ist die allgemeine Bildung und so, das ganze menschlich dran schauen gegangen, zugegeben. ist aber leider so. Und bei mir war es aber auch so, ich habe zuerst eigentlich auch noch nicht gewusst, ob ich die HTL wirklich so machen möchte, aber es war so auch so ein Gefühl, ja passt, programmieren und so, ja, das ist mein Level eigentlich. Und bin sie eher so durchgegangen, ja, ich lerne es einmal. Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich bin mit dem Beruf nachträglich jetzt zufrieden, weil ich das Arbeiten im Team wirklich mag. Also das ist weil ich super, ja, Film habe, aber das hätte ich mir vorher nicht gedacht. Und das hat sich alles ganz komisch entwickelt, ja. Aber was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, für mich ist das wirklich angegangen, dieses menschliche, soziale in meiner Ausbildung. Und das tue ich jetzt eigentlich so privat oder so nachträglich noch ein wenig für mich adaptieren, weil es für mich wichtig ist.
Ja, vielen Dank. Das waren jetzt eine Reihe Statements auch nochmal zur Ausdifferenzierung dieses Motivs wahre Bildung, Bildung als wahre. Ich gebe es jetzt auch mal wieder in unser Podium, ob jemand von den Podiumsteilnehmerinnen diese Anforderung auch nochmal aufnehmen möchte, also dieses Plädoyer doch nochmal stärker auszudifferenzieren und zu sagen, also wahre Bildung hat möglicherweise nichts mit Spezialisierung oder Allgemeinwissen zu tun, sondern wir müssen einfach andere Dimensionen noch mit einnehmen. Mag da jemand auch nochmal direkt zur Stellung nehmen?
Also meiner Meinung nach, ja, es ist schon Aufgabe der Uni, dass den allgemeinen Bildungsanspruch stellt, dass jeder Studierende, egal in welcher Studienrichtung, das Handeln, das eigene Handeln kritisch hinterfragt und das betrifft dann im Endeffekt die Informatik genauso wie die Sozialwissenschaften. Dass eine Ausbildung immer an einem Marktwert oder so gemessen wird, das ist, glaube ich, eigentlich schon länger so. Nicht nur jetzt so. Und es ist schon so, dass man einen Unterschied machen kann. Man kann eine Ausbildung genießen und mehr oder weniger nach dem Studium mit Scheuklappen noch vorhin auf sein eigenes Leben gerichtet agieren. Oder man kann mehr oder weniger ein breiteres Feld haben und seine Gesellschaft im Umfeld wahrnehmen und dadurch wird man ganz anders agieren und gesamtgesellschaftlich, glaube ich, ist einiges optimaler, weil wenn man eigene Probleme hat, die man löst, wahrscheinlich auch eventuelle Probleme sind von anderen, die dadurch auch gelöst werden. Das heißt, es gibt einen gewissen, zumindest in einem kleinen Raum, einen gesellschaftlichen Fortschritt.
Gibt es weitere Statements jetzt erstmal auf dem Podium dazu? Oder in die breitere Diskussion? Nee? Gut.
Ich möchte einerseits ansetzen an dieser Frage Allgemeinbildung, spezielle Bildung, aber das ein bisschen in eine andere Richtung wenden und gleichzeitig eine Frage an die Podiumsteilnehmer und Teilnehmerinnen stellen. Die Allgemeinbildung ist, glaube ich, ein schlechtes Wort, für das wir wahrscheinlich alle meinen, bei dem, was unter wahrer Bildung jetzt hier verstanden wird. Die Moderatorin, Frau Allenbach, hat ganz am Anfang, oder irgendjemand ist das Wort gefallen, Bildung hat nicht nur, eben, wenn es nicht nur diesen Ausbildungsaspekt hat, hat es einen anderen Aspekt, nämlich den, dass wir uns ja, wir arbeiten ja alle als Menschen nicht nur, sondern wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo wir mit anderen was zu tun haben, in sehr vielen unterschiedlichen Feldern als auch in Arbeit. Eins davon ist zum Beispiel einfach Demokratie oder soziale Beziehungen. Das heißt, Bildung hat für mich, und das mag man dann als Allgemeinbildung verstehen, einfach den Aspekt, befähigt zu werden, mitzusprechen in einer größeren Gemeinschaft, in einem Gemeinwesen, man könnte auch sagen, in einer Demokratie, um sich zu artikulieren und Meinung zu bilden, durchaus kollektiv, nicht nur als Individuum. Und das ist für mich ein Aspekt, der hier vielleicht als eher in diese Richtung von wahrer Bildung geht. Und mich würde jetzt einfach interessieren, von den Podiumsteilnehmerinnen, weil ich da eine Idee verfolge, die ich jetzt mal verifizieren will. Ich glaube, dass diese Form von Bildung etwas ist, was sehr wohl, und da gebe ich Ihnen allen recht, in den Bildungsinstitutionen auch vermittelt werden sollte, in den Schulen, an den Universitäten. Das ist ein Punkt, der mich durchaus interessiert, inwieweit dort diese Fähigkeit, Sie glauben, dass das ausgebildet wird. Ich habe aber nur einen anderen Aspekt im Auge. Ich glaube, diese Form von Bildung wird nicht nur in den Institutionen erworben, sondern vielleicht auch woanders. Und mich interessiert jetzt einfach, wo Sie selber als junge Menschen die Erfahrungen gemacht haben, sozusagen wo haben Sie etwas gelernt, wo haben Sie Bildungserfahrungen gemacht, die Sie befähigt haben, im weitesten Sinn in dieser Form sich zu artikulieren, mitzusprechen in einem demokratischen Zusammenhang, in der Schule, aber auch außerhalb der Schule.
Also ich fange jetzt an mit dem Beispiel als Schulsprecherin, also wir sind beide Schulsprecher gewesen und haben uns dann mehr oder weniger, oder ich bin nur Schulsprecherin, also haben uns freiwillig auch entschieden dafür, dass man in ein demokratisches System jetzt einmal von der anderen Seite einschnuppern, sozusagen. Und ich glaube, also ich kann von mir sagen, dass ich da auf jeden Fall Demokratieverständnis auch gelernt habe. Und generell beschränkt sich Bildung natürlich nicht nur auf die Schule und sollte sich auch nicht nur auf die Schule beschränken. Soziale Kompetenzen lernt man im Umgang mit Freunden, lernt man auf einem Sommerlager, lernt man, also um nur wenige Beispiele zu nennen, aber es sollte sich meiner Meinung nach auf keinen Fall nur auf die Schule reduzieren. Das wird auch oft missverstanden. Wie der Herr Duschel gesagt hat, Bildung gleich Ausbildung ist eben nicht immer dasselbe.
Ja, also ich habe ungefähr dieselbe Vorstellung, nur halt das in einer Gesellschaft mitzureden, trotzdem ein gewisser Wissensgrad vorhanden sein muss, der aber nicht unbedingt mit Bildung gleichzusetzen ist. Einfach ein Wissen, das man in der Schule lernt, das man in der Zeitung liest und sonstige Sachen, aber so richtig gesellschaftsfähig wird man meiner Meinung nach erst durch Lebenserfahrung und durch ein paar Jahre Lernen des Lebens.
Ich denke, also dieses Bewusstsein gesellschaftlicher Verantwortung, dieses Bewusstsein zu sagen, hey, das ist Gesellschaft, das ist, ich bin da dabei und ich bin zu einem gewissen Grad auch dafür verantwortlich, ist ein Aspekt der Bildung, den man sicher nicht in einem, selbst in einem breiten Studium lernt, sondern auf der kleinsten Ebene in dem Bewusstsein, im Zusammenschluss von Gruppen, hey, wir wollen da was verändern. Also so war es bei mir zumindest bei politischen Organisationen, später dann bei der österreichischen Hochschülerinnenschaft, das Bedürfnis, hier mitzureden und hier auch etwas verändern zu wollen. Und da habe ich eigentlich meine bildenden Erfahrungen gemacht. Erstens, wie das System funktioniert, zweitens, wie man sich in einem demokratischen System bewegt, wie man Sachen ausdiskutiert, wie man Sachen verhandelt. Diese Sachen sind für mich Teile einfach oder Wissensbestände, um gesellschaftliche Teilhabe ausüben zu können. Und ich denke, am ehesten, was institutionalisierte Bildung garantieren sollte, meiner Meinung nach, ist das Bewusstsein, dass diese Art von Engagement wichtig ist und wertvoll ist und Zeit brauchen darf.
Ja, für mich kann ich nur sagen, Politik spielt eine ziemlich große Rolle in meiner Familie. Das heißt, das ist von daher schon gegeben, dass da sehr viel diskutiert und gestritten wird. Und so bin ich dann auch dazu gekommen, dass ich mich politisch engagiere. Das heißt, das zum einen einmal und ich arbeite auf der Volkshochschule als Alphabetisierungstrainer und das Verhältnis dort, das ist jetzt nicht so Frontalunterricht, wie man es vielleicht an der Uni kennt, sondern so ganz anderes, ein eher demokratisches Verhältnis zwischen den Kursteilnehmern und Teilnehmerinnen und den Trainern und Trainerinnen. Und das heißt, der Trainer, Trainerin lernt dort genauso viel während dem Kurs wie die Kursteilnehmerinnen, meiner Meinung nach. Und das ist dann schon, man hört Geschichten, man kriegt Meinungen mit, es entstehen so Diskussionen über alles Mögliche, dem man wahrscheinlich sonst nie führen wird.
Ja, ja, gibt es weitere Statements, Fragen zu diesem Blog? Ja? Dann käme das Mikro erst noch zu. Ja gut, dann machen wir es in dieser Reihenfolge, ja? Okay.
Ja, also dazu wollte ich noch sagen, dass ich auch glaube, dass nicht nur Bildung über die Schule gibt, sondern durchaus im Sinne von, dass Schule auch ein Konfliktfeld ist und auch, dass Widerspruchserfahrungen zu Bildung führen. Also mir sind jetzt auch Erinnerungen gekommen an meine Mittelschulzeit, also wo zum Beispiel Beteiligung bei Amnesty und dann Streitgespräche mit Professoren und Erkennen über Streitgespräche politisch links und rechts und solche Sachen. Genauso in meiner Studienzeit leben in einer Wohngemeinschaft mit lauter Leuten, die gearbeitet haben und selber studieren. Also ich denke auch gerade diese Widerspruchserfahrungen, gegensätzlichen Erfahrungen, also fordern auch zu kritischen Denken und auch durchaus auch in Fragestellung von Bildungspolitik und auch sogenannter wahrer Bildung heraus, ne, wo er doch auch immer ein Ungleichheitsgefälle auch immer mit darin verborgen ist. Also, ja. Wie weit das auch heute noch irgendwie so erfahren wird, also wäre für mich auch interessant.
Ja, es kommt hier jetzt in der Diskussion immer sehr stark auch der Aspekt der demokratischen Anteilhabe mit herein. Und ich möchte sozusagen einfach nur den Aspekt reinbringen, in so einer hochtechnologisierten Gesellschaft, wie wir leben, ist die Abhängigkeit von Experten zu Fachthemen wird immer größer. Also wer kann sich eine Meinung zu Biotechnologie bilden? Wer kann sich eine Meinung zu der Sicherheit von Atomenergie bilden? Wer kann sich eine Meinung zur Sicherheit von Informationstechnologie oder anderen technologischen Systemen bilden, ohne sich auf entsprechende Experten und Expertinnenmeinungen verlassen zu können? Und hier stellt sich für mich sozusagen die Frage, die alte Trennung der Wissenschaften in positive Wissenschaften und normative Wissenschaften, also positive Wissenschaften haben den Anspruch, dass sie versuchen zu erheben, was ist die Wahrheit, also was gilt und was gilt nicht. Klassisches Beispiel ist eben ein Physiker, der eben untersucht, wie schnell fällt ein Objekt von einem Meter Höhe auf den Boden. Das kann man messen, das kann man erheben, da kann man eine Aussage darüber treffen. Und dann gibt es eben normative Wissenschaften, wie eben die Ethik, die eben festlegt, ja, was ist gut, was ist schlecht, oder versucht, Wertungen abzugeben. Natürlich ist eine Grenze zwischen diesen beiden Wissenschaften aber sehr schwer. Aber in einer Gesellschaft, wie wir sie heute haben, finde ich, wird diese Trennung wieder wichtiger, indem man sich einerseits darauf verlassen kann, dass Wissenschaften, also dass es normative Wissenschaften gibt, bei denen man Mitteil hat an der Festlegung, welche Normen wollen wir verfolgen, welche Normen wollen wir haben. Und auf der anderen Seite eben diese Wissenschaften, die uns einfach die Informationsgrundlage liefern, diese positiven Wissenschaften, die uns sagen, das Risiko, dass ein Atommeiler eine Kernschmelze hat, liegt bei. Und das ist jetzt sozusagen einfach eine Aussage, die kann man vielleicht unterlegen und prüfen. Aber das, was in mir als persönlich in der heutigen Gesellschaft fehlt, ist, dass diese Trennung immer schwieriger wird, weil zu sehr vielen Themen Experten Meinungen abgeben, sei es jetzt Pensionssicherheit, was auch immer, wo für den Einzelnen das Thema zu komplex ist, um es einschätzen zu können, also die Grundlage einer demokratischen Mitbestimmung eigentlich dann nicht mehr gegeben ist, und auf der anderen Seite auch ein Normenraster sich verändert oder neu gemacht werden müsste. Also wie kann man sozusagen das bewerkstelligen und wie kann Ausbildung, Bildung da sozusagen die Grundlage dafür liefern, da würde mich die Meinung vom Podium dann interessieren dazu.
Wir haben jetzt noch eine weitere Wortmeldung hier. Passt das in diesen Aspekt rein oder sollen wir jetzt erstmal hier ein Statement einholen, weil ausdrücklich das Podium gefragt war?
Ich habe was Zweigeteiltes und ein Teil passt und der andere Teil ist wieder was Neues.
Dann würde ich sagen, nehmen wir den passenden Teil, dann die Chance ans Podium nochmal was dazu zu sagen und dann machen Sie gleich weiter mit Ihrem zweiten Teil. Okay, ja?
Gut. Ja, mir ist jetzt ein bisschen so der Eindruck entstanden, dass hier wahre Bildung reduziert wird auf soziales Lernen und politische Bildung. Und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu eng. Ich stelle mir unter wahrer Bildung einen Fächerkanon vor, dass ich zum Beispiel auch befähigt bin, mich mit Musik zu beschäftigen und vielleicht drauf komme, dass mir das was geben kann. Oder dass ich mit einem breiten Fächerkanon konfrontiert bin in meiner Schulbildung und auch an der Universität noch, weil ich ja noch nicht wissen kann mit 10, mit 14, vielleicht auch noch nicht mit 18, vielleicht auch noch nicht mit 24, wo es noch weitergeht bei mir im Leben. Ja? Also politische Bildung und soziales Lernen ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig.
Dann würden wir jetzt erstmal den Einschnitt machen auf diese genannten drei Blöcke. Also das eine war politisches Lernen aus Erfahrung praktisch. Dann die Frage, was ist in einer Demokratie, wo jeder Einzelne eigentlich ein Stück weit überfordert ist, wenn sie das nötige Expertenwissen eben nicht hat. Also diese Frage des Expertenwissens, das überall erforderlich ist und über das eben die wenigen Experten, Expertinnen verfügen, aber alle anderen sollen mitreden können. Und eben die Frage, wahre Bildung eben nicht zu reduzieren auf Soziales und Politik. Also der Komplex, in dem wir uns bewegen, ist sozusagen Wissen, Bildung und Demokratie im weitesten Sinne. Und da sind Sie alle jetzt wieder gefordert. Und die Frage, wer möchte den Anfang machen? Vielleicht mal die Studentinnen vorlassen, die Schülerinnen sind die ganze Zeit in die Vorlage getreten.
Ja, zu den Experten und Expertinnen muss ich mal sagen, es ist ja nicht notwendig, dass ich das Ganze bis ins kleinste Detail verstehe. Es ist zum ersten Mal notwendig, die Folgen und Auswirkungen, die es haben kann. Da brauche ich keinen technischen Hintergrund dazu. Also ich kann durchaus, glaube ich, mit Laien auf dem Gebiet Gentechnik darüber diskutieren, ob das jetzt moralisch oder ethisch vertretbar ist oder nicht. Genauso kann ich das auch bei Informationstechnologie machen. Ich glaube nicht, dass es ist nicht notwendig, dass irgendwer versteht, wie ein Computer funktioniert, damit sie dann über die Auswirkungen oder Folgen von Informationstechnologie oder von mir aus zum Beispiel jetzt konkretes Beispiel Facebook und Privacy, also Privatsphäre, diskutiere. Aber dem muss ich natürlich zustimmen, es gibt durch die Präsenz der Medien, glaube ich, jeden Tag 100 neue selbsternannte Experten und Expertinnen, die halt irgendeine Meinung von sich geben. Das ist wahrscheinlich jetzt eher die Aufgabe, dass man sagt, naja, ist das jetzt tatsächlich eine fundierte Meinung oder ist das einfach nur irgendwas, was eine Zeitung uns glauben machen will? Wahrscheinlich ist eher das Problem, dass ich das nicht mehr unterscheiden kann, eher nicht das Problem, dass ich nicht weiß, wie das Ganze funktioniert auf irgendeiner technischen Ebene. Und in Richtung politische Bildung und soziale Kompetenzen, ich glaube nicht, es ist vorhin eh ein paar Mal erwähnt worden, zum Beispiel auch Ethik in der Informatik findet, da kommt es nicht zu einer Reduzierung auf politische Bildung oder auf soziale Kompetenzen. Hauptaugenmerk sollte man nur darauf legen, wirklich auf die Reflexion des eigenen Handelns, und das ist egal jetzt, in welchem Bereich man aktiv ist, da kann man in den musischen Fächern oder genau das gleiche verlangen wie in einem technischen Fach. Das wird jetzt nicht reduziert auf politische Bildung oder ja. Das ist meine Meinung.
Ich denke, also eine wichtige Komponente von Bildung ist einfach eine gewisse Art der Propagandasensitivität, wenn man das so sagen kann. Also genau zu schauen, wo werden Expertinnen und Experten in Medien eingesetzt und wie funktioniert dieses System. Also Expertinnenwissen ist ja oft auch einfach Fachwissen, aber man kann es eben auf eine Ebene runterbrechen, wo man sagt, hier habe ich eine gesellschaftliche Anbindung und das ist eigentlich das Relevante, wie das eben im Detail funktioniert. Und das Zweite zum Fächerkanon, also für mich ist Bildung nicht die formalisierte Bildung, weil bei einem Fächerkanon stellt sich mir immer wieder die Frage, okay, wer bestimmt denn, was hier der Kanon ist? Ne? Ist es Informatik, ist dann Philosophie dabei und so weiter. Also da bin ich eher vorsichtig, weil es dann eben auch eher wieder sehr, sehr formalisiert wird, sehr, sehr viel in Richtung Fachwissen geht und das ist für mich Bildung eigentlich nicht.
Ja, also das zu den Experten, gut, da bin ich auch durchaus derselben Meinung, dass das ein leichter Weg ist, sein könnte, das Volk in gewissen Belangen dumm zu halten, dass man den Leuten einfach irgendwas einredet, in der Hoffnung, die werden schon fressen, passt schon. Und klar kann man jetzt sagen, ich schaue jetzt ins Internet, nur ist ja dort immer wieder die Gefahr, dass man nicht wirklich sagen kann, stimmt das jetzt? Oder ist das auch nicht ein selbsternannter Experte, der das verfasst hat. Und so Sachen wie Gentechnik, ich meine, Asbest war früher mal ein Allzweckmittel fürs Bauen. Man hat nicht wirklich gewusst, was es bewirkt. Vielleicht hat die Menschheit damals auch nicht die Sensibilität gehabt, dass man sich solche Fragen stellt. Aber was die Gentechnik betrifft, man weiß nicht wirklich, was in 10, 20 Jahren dann mit den Pflanzen passiert, was das für Auswirkungen auf die Menschheit hat, auf das andere System, die Natur. Und so gesehen kann man eigentlich nicht wirklich den Experten trauen, wenn sie selber nicht genau wissen, was die Zukunft dann bringt mit den diversen Produkten.
Ja, also zum Expertenwissen und auch zu Demokratieverständnis. Also ich glaube, dass Demokratie ja eigentlich grundlegend auf Vertrauen basiert, aber eben mit sensiblem wachen Schauen drauf, was passiert, und ja ein Stück weit, dass man sich die Fähigkeit aneignet, eben aus den verschiedenen Quellen, die wir jetzt haben, Internet, Zeitung, ein Stück weit eine Meinung bildet dazu. Und ja, also ich schließe mich eigentlich eher der Frau Köpplinger an.
Ja, Sie hatten einen zweiten Statement.
Ja, die Frage ist, wer entscheidet, was brauchen wir und was ist ein Orchideenfach, wie ein verflossener Finanzminister das einmal genannt hat. In einem Vortrag von Konrad Paul Liessmann hat er ein Beispiel erzählt, das mir sehr gut gefallen hat, in den USA, hat er eben behauptet. In den USA wäre Orientalistik, Arabistik ein Orchideenfach gewesen, und nachdem viele dieser Universitäten dort eben von wirtschaftlichen Mächten abhängig sind, kaum angeboten worden. Und in Zeiten des Krieges gegen die Schurkenstaaten im Orient hat man dann jede Menge Bänder, Abhörbänder gesammelt, und keiner oder zu wenige Leute konnten die dann übersetzen. Also die Frage ist einfach, wer bestimmt, was gebraucht wird. Nicht einmal das kann man beantworten, glaube ich, bei der wahren Bildung. Momentan stehen wir unter dem Primat der Wirtschaft. Wer das Geld hat, schafft an sozusagen. Aber ob das nicht sehr kurzsichtig ist, ist die Frage.
Sie müssten das Mikro jetzt einmal nach hinten geben und dann geht es hier weiter.
Ja, ich sehe das Problem auch im Schulwesen derzeit so, dass es nicht das Problem, also die berufsbildenden höheren Schulen haben ja nicht das Problem, wir haben ja nur allgemeinbildende höhere Schulen hier, die sich vielleicht in den einzelnen Facetten unterscheiden. Der Kollege hat von der HTL gesprochen, das ist eine berufsbildende höhere Schule. Und ich glaube, dass das Schulwesen in Österreich sehr vielfältig war und derzeit noch ist, aber dass der Trend dahin geht, das zu vereinheitlichen. Schon einmal zum Beispiel durch diese unbedingte Tendenz zur Gesamtschule, um eben mit Argumenten, die ich nicht nachvollziehen kann, aber das würde jetzt zu weit führen, die Diskussion. Jedenfalls würde sich hier eine Einengung ergeben. Zum Beispiel, ich bin auch am Bischöflichen Gymnasium bei Trennum tätig. Wir haben noch ein sehr großes Interesse von den Schülern an Altgriechisch. Das könnte man vergessen damit. Das wäre nur sozusagen einfacher. Das stirbt in den Gymnasien. Außer es gibt noch ein paar Privatschulen, die es sich leisten können, das noch anzubieten. Aber in der öffentlichen Schule wird es das nicht mehr geben. Es gibt es jetzt auch noch in öffentlichen Schulen. Und ein zweiter Trend, der auch dazu führt, von der Bildung, von der wahren Bildung zur Bildung als Ware zu gehen, sind die Methoden, die aus der Wirtschaft derzeit verstärkt in die Schule hineingetragen werden, indem man Rankings macht, indem man Studien macht. Und wenn man sich die Studien anschaut, dann prüfen die alle nur verwertbares Wissen ab. Ja. Deutsch, Lesekompetenz, ist natürlich alles wichtig, und in Mathematik, Naturwissenschaften. Aber genau das, was eine allgemeine Bildung ausmacht, nämlich nicht immer nach dem Zweck zu fragen, sondern Bildung sollte in diesem Fall zweckfrei sein. Natürlich ist nichts dagegen einzuwenden, dass man auch eine Ausbildung braucht. Beides ist wichtig. Aber derzeit ist ja der Trend, die Bildung als unverzweckte Einrichtung zu verkürzen, abzuwürgen, und das wäre sehr schlecht für die Gesellschaft.
Jetzt geht es hier weiter.
Also ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen in einem Nachrichtenmagazin, wo sozusagen über die nötige Ausstattung von zukünftigen Führungskräften und Universitätsabsolventinnen die Rede war, und da ist eigentlich nicht darum gegangen, was man genau studiert haben müsste, also welches Wissen man sozusagen haben sollte, sondern eher um die eierlegende Wollmilchsau, also zwei Fremdsprachen mindestens verhandlungssicher und irgendwelche zusätzlichen Sozialkompetenzen nachweisen und interkulturelle Kompetenz und Auslandsjahr und eine Million Sachen, die sich in einem Studium in der Regel nicht ausgingen, es sei denn, irgendjemand hat einen geheimen 36-Stunden-Tag. Vor der Kunstsammlung in der Vorstandsetage sollte man sich möglich auch nicht blamieren, also zusätzliche kulturelle Bildung, die wahre Bildung eigentlich ist es ja gefragt. Darum frage ich mich jetzt, ob es die wahre Bildung eigentlich nur zu retten ist, zur Ware zu werden. Sozusagen, ob diese ganze, die ganze wahre Bildung, das was eigentlich nur Spaß und Freude macht, was nicht sofort einer Verwertungslogik auf den ersten Blick sozusagen zu unterwerfen ist, nicht trotzdem zunehmend ökonomisiert wird, zum Beispiel, also es gibt da so Stichworte, das ist vielleicht ein bisschen Fachwissen, die Subjektivierung der Arbeit, also dass man quasi Personen in ihren ganzen Potenziale ökonomisch nutzbar macht, sie zur totalen Erwerbsperson macht, indem man ihnen sozusagen wirklich sie um 10 Uhr auf die Nacht nur anrufen kann und sie wissen genau, was die nächste Geschichte am nächsten Tag ist und sie können bei den Salzburger Festspielen mit den Kunden in der Freizeit genauso toll quatschen wie überall anders. Und ich mache mir dann eher Sorgen darum, dass die wahre Bildung eben nur mehr an egoistisch, also genauso an egoistischen, einer Verwertungslogik unterworfen wird, im Sinne von Zusatzkompetenzen, die man mitbringt, und nicht ein reiner Selbstzweck mehr ist. Nichts mehr, was man, wofür man sich Zeit nehmen kann, was man genießen kann, ohne eine Verwertungslogik und was man auch zum Gemeinwohl sozusagen einsetzt. Also nicht was, was von der einen Seite, also von Seite der Arbeitgeber, von Seite der Arbeitnehmer rein in Geld umgesetzt wird. Und das macht mich ehrlich gesagt sagen.
Also wir hätten jetzt als Themenkomplex wesentlich die Frage, ob die wahre Bildung sozusagen ausgedient hat oder ob wir die wahre Bildung nicht ganz neuen Imperativen unterworfen sehen, nämlich auch Mittel zum Zweck zu sein, verwertungsorientiert angewandt zu werden. Ich denke, das wäre vielleicht auch nochmal ein Punkt der Abfrage von Erfahrungen in den einzelnen Bereichen. Also wie sehen Schülerinnen und Schüler, wie sehen Studentinnen und Studentinnen in diesem Bereich, welche Diskussionen gibt es dazu an den Schulen, an den Universitäten? Ist es ein Diskussionspunkt, das zusehends, was hier gesagt worden ist, wirtschaftliche Logiken, die Schulen erreichen, es also direkt um Abprüfung verwertbaren Wissens gehen oder eben, was jetzt auch mit den Universitäten angesprochen worden ist, es sozusagen eine Instrumentalisierung auch aller allgemeinbildenden Teile gibt. Ist das Thema? In welcher Weise ist das Thema? Vielleicht können wir da einfach auch nochmal Statements vom Podium hören.
Ja, Thema, also es ist...
Na, passt.
Sorry. Also Thema, also ich gebe dir völlig recht, wobei mit Abstrichen, dass eben Bildung, vor allem kulturelle, hochkulturelle Bildung immer schon Statussymbol war und die Schikaria, also immer schon diese repräsentative Funktion gehabt hat, auch vor allem im Berufsleben. Allerdings, also was Diskussion ist oder was im Spiegel vor einigen Jahren unter dem Thema Generation Praktikum gelaufen ist und bei uns jetzt schon langsam Einzug hält, ist eben dieser Nachweis von sozialem Engagement unter dem Stichwort Corporate Social Responsibility, also dieses, man kümmert sich ja eh um die Umwelt, also um die Gesellschaft und das ist einem eh wichtig, was da in Afrika passiert und so weiter, einfach sehr viel aus sehr rationalen ökonomischen Überlegungen, nämlich wie das am Lebenslauf wirkt, sich in Sozialprojekten zu engagieren. Und ehrlich gesagt, also ich überlege mir mittlerweile auch Sachen in meinen Lebenslauf zu schreiben, was ich mir vor ein paar Jahren noch nicht überlegt hätte. Also einfach, weil dieser Drang dazu eben wirklich zu zeigen oder transparent zu sein, über den Lebenslauf abfragen zu können, was ist man für ein Mensch, wo engagiert man sich, was hat man für Bildungs- Assets sozusagen, das ist schon ein Trend, der mir auch sehr bedenklich stimmt. Also vor allem im sozialen Bereich, also vor allem diesem, ich engagiere mich da und da und dort bin ich auch noch aktiv.
Ja, also ich denke mal, dass es mehr und mehr zum Standard wird, der heutigen Gesellschaft. Man hat nicht wirklich eine Chance, dass man sich da entzieht, nachdem sie dann quasi alle machen, nachdem es die Führungsetagen eh schon verlangen. Also sehe ich da nicht wirklich eine Möglichkeit, dass man das ändert oder stoppt. Also so gesehen gehört es schon zum Leben eigentlich dazu.
Also ich glaube, dass wir jetzt in so einer Diskussion eben, dass das Thema Thema ist und dass wir diskutieren darüber, dass es Folder und Flyer gibt zu solchen Themen, dass wir eben genau damit was verändern können, um einfach das Thema präsent zu halten.
Ja. Ich sehe das alles ein bisschen sehr pessimistisch. Also ich glaube, dass also in Österreich oder überhaupt in Europa oder mir ist auf der Welt, diese Ökonomisierung der Bildung, das jetzt alles betrifft, von der österreichischen Volksschule bis zur Universität, dieser Prozess angestoßen worden ist, mit Freude von unserer Politik und nicht so einfach wieder zum also Stoppen gebracht werden kann, beziehungsweise verlangsamt werden kann. Das heißt, auf der Ebene der Uni, vor allem in Informatik zum Beispiel, sehe ich das schon so, dass man wahrscheinlich immer mehr in Richtung geht, dass sich das Studium anpasst an die Anforderungen in der Wirtschaft. Das wird, also das sieht man ganz deutlich an dem neuen Studienplan, wo jetzt einfach von den fachlichen Kompetenzen her, die werden nicht schlecht vermittelt, aber welche vermittelt werden, richten sich einfach nach den Anforderungen am Markt. Und das wird sich ja wahrscheinlich, wenn wieder was Neues gebraucht wird, dann wird vielleicht ein neuer Master hinzugefügt. Und die ganzen Gesetzesnovellierungen im Uni-Bereich, mit dem man halt mitkriegt, wenn man studiert, dann merkt man halt auch, dass das wirklich nur auf das abzielt im Endeffekt. Und ich habe keine Ahnung, wie man da das Ruder so rumreißen, beziehungsweise wie man das Steuer wieder übernehmen kann, dass man jetzt bestimmt, was ist jetzt tatsächlich wahre Bildung, beziehungsweise welche Studienrichtungen dürfen jetzt überleben und welche dürfen nicht überleben. Ja.
Das ist schwierig. Ich denke ja, also ich meine, das ist die Frage, wer will das Steuer herumreißen? Und zweitens, also ein Trend, den ich da eher nur also unter dem Mantel der Qualifikation einfach teilweise sich wirklich Zugriff verschafft wird von Arbeitgeberinnen auf zutiefst persönliche Lebensbereiche ihrer Arbeitnehmerinnen. Und das funktioniert über ein Unidiplom, genauso wie über diese Scheinabfragen, wie gebildet sind sie, was haben sie denn sonst noch gemacht, die dann halt im Lebenslauf stehen müssen, wie wir da gehört haben. Also da ist eher mal dieses Problem der Privatheit und des Zugriffs. Und ja, also und das Problem eben des Protestes, weil, also wie wir gehört haben, entziehen kann man sich irgendwie schwer, weil wenn man das nicht in, also als Ausdruck des individuellen Prozesses, wenn man das halt nicht in den Lebenslauf schreibt zum Beispiel, dann steht es halt einfach nicht drinnen. Aber also das ist kein, also es gibt jetzt nicht die Möglichkeit des Boykotts oder so. Also da sich Proteststrategien zu überlegen, wäre schon spannend.
Ja, sicher auch welche.
Ja, vor allem, man sieht, also, und da sind wir wieder bei einem Punkt, wo wir diskutiert haben, gesellschaftliche Teilhabe und Partizipation auch im Kollektiv, dass da eben sehr, also individuelle Proteststrategien nicht so viel bringen werden in solchen Prozessen. Wäre meine Einschätzung dieser ganzen Situation.
Also es gab noch eine Wortmeldung, das ist das eine, und wir haben auch eine Frage noch komplett offen, nämlich die jetzt angesprochene, wer entscheidet, was wir brauchen. Das war noch diese offene Frage, also wonach richten sich die Lehrstudien, Schulcurricula, dass wir das vielleicht einfach gleich auch nochmal mit in Erinnerung halten. Eine Person, die offensichtlich so im Kopf gehabt hat, die
sage das jetzt nur aus dem Grund, nicht weil ich optimistisch oder pessimistisch bin, das ist jetzt gar nicht, sondern weil damit das Thema näher an uns herangeht. Und nicht nur einfach um Bildungssysteme geht, sondern es geht darum, wie wir uns selber verhalten wollen, wie wir uns tun wollen, wie wir uns denken wollen, in diese Richtung. Das ist, glaube ich, einfach der Punkt, dass ich möchte das einfach nur so eintragen, über das Thema, das man anders nennt. Das ist hier.
Ja, ich sehe jetzt keine weitere Wortmeldung mehr und wir sind auch mit unserer Zeit am Ende, sodass ich einfach nochmal bitten würde, vielleicht die letzten zwei Punkte, als das war einmal die Frage, wer entscheidet, was wir brauchen, entscheiden Schülerinnen, Studentinnen, wie entscheiden Sie mit, haben Sie den Eindruck, Sie entscheiden mit oder haben Sie den Eindruck, dass das von ganz anderen Vorstellungen geprägt ist, was sich letztlich durchsetzt, das zum einen. Und das zweite war das jetzt zuletzt genannte Thema, also auf welcher Ebene wirkt die Ökonomisierung von Bildung, die Ökonomisierung der Bildungseinrichtungen, wie ergreift es auch eben Schülerinnen, Studentinnen, dass wir einfach diese beiden Bereiche vielleicht nochmal als Folie aufmachen für Ihre Abschlussstatements. Und da würde ich dann auch nochmal bitten, dass Sie dazu nochmal Stellung nehmen zu diesen Fragen. Ja, wer wagt sich vor mit dem ersten Abschlussstatement?
Ja, wie gesagt, ich habe das ja vorher schon angesprochen, also ich kann mich da jetzt nur anschließen, wenn man das durchgeht, was bis jetzt an Wortmeldungen da waren und eben das mit der Ökonomisierung der Bildung beziehungsweise von uns selber, das heißt, dass die Anforderungen bis in den privaten Bereich reichen, das heißt, die müssen wir so oder so wirklich komplett anpassen. Dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Und wie gesagt, was wichtig ist, sollten eigentlich wir bestimmen, aber ich sehe das alles wegen sehr pessimistisch momentan. Deswegen habe ich da jetzt auch keine Antwort oder Lösung.
Ich denke, also diese sogenannte Ökonomisierung jetzt in der Mangelung eines besseren Begriffs der Bildung oder dieser Zugriff eben auf Interessenslagen oder alleine diese, wenn man sich aus der Perspektive überlegt, diese Verteidigungshaltung, wenn man sagt, man interessiert sich jetzt für etwas, was jetzt nicht unbedingt verwertbar ist, das kann Arabistik sein, das ist also als Gegenbeispiel gibt es dasselbe Beispiel mit der Sinologie, die dann geboomt ist, auf einmal in Wien, also das Interesse an dem, was passiert und sich dieses Interesse auch nicht nehmen zu lassen, durch das, dass es im ersten, also dass es einmal nicht verwertbar erscheint, ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, der auch in der Vermittlung von Bildung oder von dem, was Zukunft sein kann, für junge Menschen sehr, sehr wichtig ist, wo ich dann wiederum die Institutionen, aber auch Freundeskreise und so weiter sehe, als Vermittlerinnen und Agentinnen dieser Sache.
Ja, mal zu der Frage, wer überhaupt bestimmt, was wir brauchen, da denke ich mir, dass wir das im Grunde selbst sind, nur dass einfach da andere, wenn man es mal so sagen kann, Wünsche und Begierden in uns wecken, die wir dann weiter verfolgen und somit dann das tun, was andere von uns erwarten, dass wir tun. Und zur Ökonomisierung, da ist recht oft das Wort Privatsphäre gefallen. Und also es passt jetzt zwar nicht zu 100% dazu, aber auch da ist das Internet wieder im Spiel und dadurch ist Privatsphäre eigentlich sowieso nicht mehr wirklich gegeben. Weil wenn ich jetzt da die Bewerbungsunterlagen liegen habe, da gibt es dann schon spezielle Programme, da schaue ich ins Internet und dann sehe ich halt, was der gute Herr oder die gute Frau in seiner Freizeit oder in ihrer Freizeit so treibt. Welche Ausfälle das er oder sie hat. Also das kann man da alles schon so leicht nachvollziehen und nachprüfen, dass da eigentlich im Grunde, dadurch, dass wir selbst alles ins Internet stellen, keine Privatsphäre mehr gibt, die man dann verteidigen möchte.
Ja, ich mag nur kurz ein Beispiel anbringen. Ich habe heute mit einer Freundin geredet, über diese Ökonomisierung von Bildung. Und die hat erzählt, dass sie jemanden kennt, der mit seinem Kind mit 7 schon in einer Englisch in Englisch- und Französischkurse schickt, weil das Kind ja schon Englisch können muss, weil das Kind muss ja später mal Englisch können und muss in einer Firma, was weiß ich, was machen. Ich glaube, dass man sich einfach mal die Frage stellen muss, was geht verloren, was opfert man dafür? Opfert man ein Stück weit die Kindheit, opfert man Individualität, opfert man andere Entwicklungsmöglichkeiten, die eben über diesem wirtschaftlichen Anspruch stehen. Als Frage, wie man aus dem Teufelskreis jetzt wieder rauskommt, glaube ich einfach, dass man sich selber dafür entscheiden muss und sich selber ein Stück weit aus dem System jetzt, also wie sage ich es am besten, die Bildung, die uns die Wirtschaft vorgibt, zielt ja, also der Bildungsbegriff, den die Wirtschaft hat, zielt darauf ab, dass wir möglichst viel Geld verdienen, möglichst guten Beruf haben, möglichst guten Status haben. Nur die Frage ist, macht mich das glücklich? Nehme ich es in Kauf, dass ich 2000 Euro weniger verdiene im Monat und dafür gutes Familienleben nebenbei schaffe und nicht um 8 Uhr am Abend heimkommen und völlig fertig ins Bett fallen oder mich am nächsten Tag wieder aufstehen und dem System wieder in seinem Kreislauf weiter verhelfen.
Ja, vielen Dank. Erstmal an unser Podium für diese Diskussion zwischen Schülerinnen, Studentinnen und mit uns allen. Und wir schließen damit die Podiumsdiskussion. Ihnen also erstmal nochmal herzlichen Dank.